Willkommen zu unserer Sendung, liebe Freunde, am Mikrofon ist Yitka Mladkova, Sie hören die Wochenschau. Am Montag ist der tschechische Präsident Václav Klaus mit dem französischen Außenminister Dominique Villepin in Prag zusammengekommen. Beide Politiker erörterten vor allem Themen wie EU-Erweiterung, gemeinsame Verteidigungspolitik der EU und die Situation im und um den Irak. Václav Klaus setzte sich unter anderem für die Stärkung des transatlantischen Bündnisses ein. Ihm zufolge werde Tschechien nichts unterstützen, was sich gegen diese richten würde. Der Sicherheitsrat der Tschechischen Republik hat am Montag die Bewachung der wichtigen Objekte im Lande aufgehoben. Als Grund dafür wurde die immer ruhiger werdende Situation um den Irak genannt, womit auch das Risiko eines terroristischen Angriffs gesunken sei. Anfang der Woche flog die erste Maschine mit dem Material für das im irakischen Basra zu errichtende tschechische Feldlazarett nach Kuwait. Die Durchführung des Transports sowie auch die Finanzierung der geplanten insgesamt 30 Flüge hat die US-amerikanische Seite übernommen. Das tschechische Feldlazarett soll am 6. Mai auf dem Gelände hinter dem ehemaligen Militärkrankenhaus in Basra eröffnet werden. Die tschechische Regierung hat am Dienstag die Widersprüche, die die Haltung tschechischer Politiker zum Irakkrieg begleiteten, als nicht dramatisch dargestellt. Tschechien habe eine ausgewogene Position bezogen, die Beziehungen des Landes zu den Verbündeten seien nicht beschädigt worden, sagte dazu Premier Wladimir Spiller. Das Kabinett hat 20 Millionen Kronen, rund 645.000 Euro für den Aufbau des Irak und dieselbe Summe für die Entsendung von 20 Experten in den Irak zur Verfügung gestellt. Die Letztgenannten sollen im Irak den Behörden und Bewohnern behilflich sein, sowie auch tschechische Firmen beraten, die sich am Wiederaufbau des Irak beteiligen wollen. Am Dienstag hat der Vizepräsident des tschechischen Senats Jan Rummel am Marsch der Lebenden in Auschwitz teilgenommen, mit dem traditionsgemäß der Holocaust-Opfer gedacht wird. Einen Tag zuvor hatte das tschechische Kabinett beschlossen, den 27. Januar als einen, wie es offiziell heißt, bedeutenden Tag in den tschechischen Kalender eintragen zu lassen. Tschechien erwägt eine Beteiligung an den Stabilisierungs- und Friedenseinheiten im Irak unter der Führung Großbritanniens. Darüber informierte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Mittwoch. Die diesjährigen Feiern zum 1. Mai, an denen in Tschechien traditionsgemäß linksorientierte Bürger teilnehmen, haben ohne große Zwischenfälle stattgefunden. Die regierenden Sozialdemokraten ČSSD haben auf ihren Kundgebungen die Gelegenheit genutzt, ihre Mitbürger für das bevorstehende Votum über den EU-Beitritt zu gewinnen. Am Freitag reiste Präsident Václav Klaus nach München, um hier am Internationalen Wirtschaftsforum, veranstaltet von der Quandt-Stiftung, teilzunehmen. Am Rande der Konferenz war auch ein Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber vorgesehen. Beide Politiker zählten zu den Hauptrednern des zweitägigen Treffens. Soweit die Wochenschau. Um 17 Uhr bringen wir die Nachrichten.
Eine kürzlich in Prag abgehaltene Wirtschaftskonferenz hatte vor allem zum Ziel, den Fahrplan zur Übernahme der europäischen Gemeinschaftswährung zu thematisieren. Gerald Schubert war dort und hat zur Euro-Problematik folgenden Schauplatz gestaltet.
Schauplatz. Noch vor wenigen Monaten war in den meisten tschechischen Medien immer dann, wenn es um den geplanten Beitritt zur Europäischen Union ging, vor allem von der Anzahl der bis dahin noch zu bewältigenden Hürden die Rede. Zunächst mussten die Iren im Oktober vorigen Jahres ein zweites Mal über die Ratifizierung des Vertrages von Nizza abstimmen. Ein Nein hätte vermutlich eine erhebliche Verzögerung des Zeitplans für die EU-Erweiterung bedeutet. Im Dezember kam dann der mit Spannung erwartete Gipfel von Kopenhagen, auf dem sich die EU-15 nach bis zum letzten Moment geführt Verhandlungen über heikle Finanzierungsfragen mit den 10 Kandidatenstaaten schließlich auf den genauen Inhalt der Beitrittsverträge einigten. Und danach blickte man, nun schon spürbar optimistischer, nach Athen, wo schließlich im April die Beitrittsverträge unterschrieben wurden.
Nun steht den Tschechen auf dem Weg nach Europa eigentlich nur noch ein einziger Schritt bevor, nämlich das Mitte Juni stattfindende EU-Referendum. Und angesichts der relativ stabilen Umfragewerte geht man allgemein davon aus, dass sich die Tschechen für einen Beitritt aussprechen werden.
Dementsprechend ist mittlerweile aus der Sprache der Politiker und aus der Berichterstattung in Bezug auf die Europäische Union der Konjunktiv weitgehend verschwunden. Aus den früher oft gehörten hypothetischen Überlegungen darüber, was die EU bringen würde und welche Fallen in Brüssel lauern könnten, wurde an vielen Stellen ein meist selbstbewusst vorgetragenes »Als EU-Mitglied werden wir«. Und in der Tat, sollten die Meinungsforschungsinstitute sich nicht massiv irren, dann gibt es eigentlich nichts, was diese Zuversicht als allzu offensichtlichen Zweckoptimismus enttarnen würde.
Hinter all dieser Rhetorik darf man aber freilich keine übertriebene und alleinige Fixierung auf das voraussichtliche Beitrittsdatum, den 1. Mai 2004, vermuten. Denn, wie es in einer anderen, beliebten Formulierung des europapolitischen Diskurses so schön heißt, die EU-Erweiterung ist nicht das Ende der Geschichte. Am Beispiel der unterschiedlichen Positionen zum Irak-Konflikt wurde das allen Beteiligten nur allzu klar vor Augen geführt. Und auch in anderen Bereichen beginnen in den Beitrittsländern, also auch in Tschechien, bereits jetzt die Diskussionen über diverse und sehr konkrete Aspekte, welche eine EU-Mitgliedschaft langfristig mit sich bringen wird. Etwa im Bereich der ökonomischen Entwicklung, die sich besonders schwer vorhersagen lässt und wo die Volkswirtschaften schon unter dem Einfluss der nächsten geplanten Erweiterung stehen, nämlich der Erweiterung der Europäischen Währungsunion.
Wenn auch die Einführung des Euro in Tschechien noch in recht weiter Ferne liegt, so stellt sie als ein Aspekt des geplanten EU-Beitritts dennoch einen wesentlichen Diskussionsgegenstand dar, und zwar sowohl was die allseits bekannten Sorgen vieler Menschen um ihre nationale Identität betrifft, als deren Bestandteil manchen eben auch die eigene Währung gilt, als auch im Bereich der Fachdiskurse über die makroökonomische Entwicklung oder die Erfüllung wirtschaftlicher Stabilitätskriterien. Dieser Tage fand im Prager Kaisersteinpalais eine Konferenz mit dem Namen Hospodarstvit Wirtschaft 2003 statt, die ebenfalls weitgehend im Zeichen der langfristig geplanten Euro-Einführung stand.
An jener alljährlich abgehaltenen Wirtschaftskonferenz beteiligen sich traditionell Unternehmer, Ökonomen und Politiker, um auf Basis ökonomischer Eckdaten des Vorjahres einen Ausblick auf die demnächst zu erwartenden Entwicklungen zu formulieren und Vorschläge zu deren Gestaltung einzubringen. Finanzminister Bohuslav Sobotka, der als Hauptredner der Tagung auftrat, äußerte sich dabei zum Euro grundsätzlich positiv, mahnte jedoch auf dem Weg zu dessen Übernahme auch die Verantwortung der eigenen Regierung ein.
Es ist offensichtlich, dass die Tschechische Republik mit dem Beitritt zur Europäischen Union die Verpflichtung eingeht, irgendwann in der Zukunft auch die gemeinsame europäische Währung zu übernehmen. Die Frage ist jedoch nach wie vor, wann. Es ist auch klar, dass die Tschechische Republik eine Strategie für den Übergang zum Euro braucht, damit es künftig beispielsweise möglich wird, das unternehmerische Umfeld besser zu definieren. Und es ist ebenfalls klar, dass die Festlegung dieser Strategie und letztlich auch die Festlegung eines Termins, zu dem wir uns um den Übergang zur europäischen Währung bemühen sollten, von der Konzeption der Reform der öffentlichen Finanzen abhängig ist.
Daher, so Sobotka, werde die Regierung versuchen, in Zusammenarbeit mit der Nationalbank noch im September oder Oktober eine definitive Strategie für die Übernahme des Euro festzulegen. Als optimistischstes Datum dafür hält Sobotka übrigens den 1. Januar 2009. Zu optimistisch, wie manche meinen. So etwa Ivo Najdl, der Chefanalytiker der tschechischen Raiffeisenbank.
Ich würde sagen, wenn es der Regierung gelingt, das Defizit der öffentlichen Finanzen zu senken, wenn es ihr gelingt, den öffentlichen Haushalt zu reformieren, damit sie die Hände für eine aktive und reaktionsbereite Fiskalpolitik frei bekommt, dann werden wir, glaube ich, froh sein, wenn es noch vor dem Jahr 2010 zur Festlegung irgendeiner Kursparität kommt.
Finanzminister Sobotka will die Schwierigkeiten in diesem Bereich auch gar nicht in Abrede stellen.
Das Hauptproblem, das die Tschechische Republik heute aus der Perspektive der Maastricht-Kriterien hat, ist gerade das Defizit der öffentlichen Finanzen. Wenn wir der nächsten Regierung einen Handlungsspielraum dafür schaffen wollen, über ein Datum des Übergangs zur gemeinsamen europäischen Währung zu entscheiden, dann ist klar, dass wir mit der Reform der öffentlichen Finanzen bald beginnen müssen. So, dass wir mit einem Zeithorizont von etwa 2007-2008 mit unserer Fiskalpolitik schon jetzt die Voraussetzungen zur Einführung des Euro schaffen. Wenn diese Regierung ihre Rolle hinsichtlich der notwendigen Finanzreformen nicht erfüllt, dann bedroht sie letztlich auch die Möglichkeit des Übergangs zur europäischen Währung vor dem Jahr 2010, gerade auf dem Gebiet der nominellen Maastricht-Kriterien.
Diese sehen ja unter anderem eine maximale Neuverschuldung von 3% des Bruttoinlandsproduktes vor und erfordern daher auch von den neuen EU-Mitgliedern die entsprechende Haushaltsdisziplin.
Freilich aber kann man gerade vom Finanzminister nicht erwarten, dass er die gesamte Verantwortung in diesem Bereich auf sich selbst und der Regierung lasten sehen will. Und so hat Sobotka auch gleich dazu gesagt, dass man, wo legislative Maßnahmen nötig sind, im Parlament auf Schwierigkeiten stoßen könnte. Denn dort sei angesichts der momentan knappen Mehrheitsverhältnisse die Reformbereitschaft möglicherweise nicht groß genug, so Sobotka.
Übrigens der Grund, warum gerade dieses Mal der Fahrplan zum Euro im Mittelpunkt der alljährlichen Ökonomiekonferenz stand, hat nicht nur mit der unmittelbar bevorstehenden EU-Erweiterung zu tun. Denn gerade die tschechische Währung war im Jahr 2002 ein Sorgenkind der tschechischen Wirtschaft. Die Krone war sehr stark geworden und erlag zudem beträchtlichen Kursschwankungen. So war etwa Anfang Juli 2002 ein Euro nur noch 29 Kronen wert. 1,5 Monate zuvor waren es noch 31 gewesen. Für die Exportwirtschaft des Landes schlug sich das bereits spürbar negativ zu Buche. Und so meinte auch der Vizegouverneur der tschechischen Nationalbank, Oldřich Dědek, auf der Konferenz.
Das vergangene Jahr können wir als einen gemeinsam mit der Regierung geführten Kampf der Zentralbank gegen die starke Krone bezeichnen.
Die Gründe für jene Kursentwicklung trennt Dědek in rationale und irrationale Ursachen. Und überhaupt sei in der Wirtschaft letztlich oft doch alles ganz anders als geplant, wie sonst im Leben auch. Doch gerade bei so vielen Unabwägbarkeiten und Irrationalitäten ist es nötig zu planen. Und Finanzminister Sobotka hat zu verstehen gegeben, dass diese Planung im Interesse aller Beteiligten möglichst transparent vor sich gehen sollte.
Wem übrigens alle diese Aussichten bis in das Jahr 2010 und darüber hinaus als zu abstrakt erscheinen, der kann auf die nächsten nicht minder wichtigen Schritte der Tschechischen Republik auf dem Weg in die Europäische Union gespannt sein. Das Referendum im Juni und dann den voraussichtlichen Beitritt in einem Jahr. Von Hürden spricht hier, wie gesagt, kaum noch jemand. Und damit sind wir mit der heutigen Ausgabe unseres Magazins Schauplatz am Ende angelangt. Am Mikrofon verabschieden sich
Katrin Bock
und Gerald Schubert.
Eine große Stadt wie Prag ist nicht nur kulturell vielfältig, sie beherbergt auch alle möglichen und unmöglichen Gerüche. Manchmal angenehme, manchmal grässliche. Dazu die folgende Glosse von Alexander Schneller.
Ich hatte schon immer eine ziemlich gute. Und sie hat mich selten getäuscht, sondern meistens zielsicher geführt. Sie hat genau die richtige Länge, ist aber nicht zu groß. Sie ist in der Regel ganz unbestechlich und ich stecke sie selten in Dinge, die mich nichts angehen. Die Rede ist natürlich von meiner Nase. Schon von klein auf habe ich mir die Welt, außer mit Augen und Ohren und Händen, mit der Nase erschlossen. Ich trete in einen Raum und in Sekundenschnelle ist es entschieden, angenehm oder unangenehm. Die manchmal obligaten 2 oder 3 Küsschen auf die Wangen links, rechts, links und schon weiß ich Sekt oder Selters, schon ist klar, ob ich mein Gegenüber riechen kann oder eben nicht. Zwar denkt man manchmal nicht über die Nasenspitze hinaus, aber die Umgebung durch die Nase wahrnehmen, das gelingt allemal. Noch heute stecke ich in jedes neue Buch, in jede druckfrische Zeitschrift meine Nase, schnuppere diesen sinnlichen Duft, eigne mir das Parfüm eines Druckerzeugnisses an. Schon dies ein weiteres Argument für das Buch und gegen die Diskette oder die CD-ROM, die geruchlos oder allenfalls undefinierbar ist. Und Hand aufs Herz, als kleiner Junge habe ich oft am Nagellackentferner meiner Mutter oder am Leimstift meines Vaters geschnüffelt. Noch heute erinnere ich mich an weit zurückliegende Ereignisse, oft aufgrund von Gerüchen. Der Duft, Geruch oder Gestank beschwört quasi mir nichts, dir nichts, eine vergangene Situation, ein Gefühl, einen Ort auch herauf. Nun soll aber nicht in erster Linie von meiner Nase die Rede sein, wohl aber von Gerüchen, Düften und Gestänken, genauer von den geruchlichen Reizen und Reizungen einer Großstadt. Was ist schon der liebliche Duft einer verträumten Bergwiese gegen die umwerfende Vielfalt großstädtischer Geruchsstoffe? Eine große Stadt wie Prag ist auch eine Stadt der 1001 Gerüche. Und da manche Tschechinnen und vor allem Tschechen die Segnungen moderner Deos noch nicht entdeckt haben, ist zum Beispiel eine Fahrt mit der Straßenbahn an einem heißen Sommertag ein geruchliches Abenteuer der ganz besonderen Art. Manchmal stockt einem wortwörtlich der Atem oder man steigt bei der nächsten Haltestelle hechtend aus. Typische Prager Gerüche sind vielfältig. Von den Gärten her weht, zumal jetzt im Frühling, der Fliederduft. Im U-Bahn-Schacht der Linie A herrscht ein permanenter Latrinengestank, im Winter liegt ein manchmal beißender Kohlegeruch in der Luft, Benzin- und Dieselgestank vermischt sich mit allen möglichen Parfümdüften. Auch Schweiß, schmutzige Unterwäsche, eben solche Füße sowie Stress Feuchtigkeit, Urin, Moder und Keller hinterlassen ihre geruchlichen Spuren. Nicht zu vergessen die Düfte nach Bratwürsten und Hamburgern oder Schnaps und Fusel. Das alles ergibt eine nicht selten faszinierende Mischung, ein einzigartiges Odorium, und für meine Nase ist Prag ein herrlicher Tummelplatz oder, wie man heute sagen würde, eine echte Herausforderung. So bleibt mir am Schluss nur begeistert auszurufen: O du mein Prag, Hauptstadt der geruchlichen Sensationen, gepriesen und erschnüffelt seist du.
Das Fernsehen gehört heute zum alltäglichen Leben der meisten Bewohner unseres Kontinents. Durch die Fernsehprogramme werden nicht nur über die Bildschirme in unseren Wohnzimmern ausgestrahlt, um uns zu informieren, zu belehren und zu unterhalten, sondern auch auf Festivals präsentiert, verglichen und bewertet. Ein solches Festival ist auch das mit dem Namen Goldenes Prag, das am kommenden Donnerstag, den 8. Mai, mit einem Konzert im Prager Repräsentationshaus eröffnet wird. Seit 11 Jahren spezialisiert sich das Prager Festival ausschließlich auf TV-Programme über Musik und Tanz. Seine Geschichte geht jedoch weit tiefer in die Vergangenheit. Wir begehen nämlich in diesem Jahr bereits den 40. Geburtstag dieser Veranstaltung. Wie sich das Fernsehfestival in der Geschichte entwickelt hat, was man in dem Jubiläumsjahr besonders vorbereitet hat und was im Repräsentationshaus in Prag vom 8. bis zum 12. Mai zu sehen wird, Antworten auf diese Fragen finden Sie im heutigen Kultursalon. Margareta Mobrova hat die Sprecherin des Festivals Goldenes Prag, Magdalena Živná, ans Mikrofon gebeten.
Das Fernsehfestival Goldenes Prag feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Können wir ein bisschen auf die Geschichte des Festivals zurückblicken? Unter welchen Umständen ist es entstanden und wie hat es sich profiliert?
Ja, selbstverständlich. Also 40 Jahre sind schon sozusagen eines Rückblicks wert. Das Festival, das damals noch nicht Goldenes Prag hieß, diesen Namen bekam er erst im Jahr 1977. Aber zu Anfang, 1963, war es nur internationales Fernsehfestival und wurde auf Anregung einiger begeisterter, kann man so sagen, Fernsehmitarbeiter hier in Prag ins Leben gerufen. Selbstverständlich, unter damaligen politischen Umständen würde nur die Begeisterung nicht reichen. Man kann sagen, dass auch Anfang der 60er Jahre bekanntlich die allgemeine gesellschaftliche Situation und teilweise auch ideologische hier in der Tschechoslowakei sich einigermaßen gelockert oder gemildert hat. Und deswegen war auch sozusagen die gesellschaftliche Atmosphäre reif für Gründung einer solchen repräsentativen internationalen Veranstaltung. Und von Anfang an, und das ist eben sehr wichtig für die ganze Geschichte oder für den Rückblick, war gerade dieses Festival, speziell noch bis Jahr 89, war wirklich einer der wenigen oder wichtigsten Orte, wo sich, wie man das so sagt, wirklich Osten und Westen, West begegnen konnten, auch unter den damaligen politischen Umständen. Selbstverständlich hat sich die ganze Lage einigermaßen erleichtert nach der samtenen Revolution, nicht nur in der Tschechoslowakei, aber überhaupt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa. Einigermaßen erleichtert, aber natürlich durch den Fall des Eisernen Vorhangs wurde plötzlich wieder auch die Konkurrenz größer, weil dann natürlich auch Prag nicht nur Osteuropa, sondern wirklich Europa geworden ist. Da hat man eben Anfang der 90er Jahre, hat der Veranstalter, also das tschechische Fernsehen, überlegt, wie soll nun weiter das Festival eben profiliert und weitergeführt werden. Bis Anfang der 90er Jahre waren praktisch alle Gattungen des Fernsehschaffens vertreten. Das heißt dramatisches Schaffen, also Inszenierungen, Publizistik und auch Musikprogramme. Und da wurde 93, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung getroffen, dass man das Festival spezialisieren wird nur auf die Programme mit der Musik- und Tanzthematik. Und so ist es bis heute geblieben.
Und was für eine Stellung hat dieses Festival unter anderen ähnlichen Veranstaltungen? Gibt es mehrere Konkurrenten, die sich auf Musik und Tanz spezialisieren?
Es gibt weltweit auch ein paar andere Veranstaltungen dieser Art, aber wie wir eben von allen ausländischen, also auch sozusagen westeuropäischen oder außereuropäischen sogar Teilnehmern oder Juroren des Festivals, wie wir versichert werden, hat wirklich das Goldene Prag nicht nur durch die lange Tradition, aber eben wirklich durch das hohe qualitative Niveau, kann man sagen, einmalige Position europaweit und wenn man vielleicht auch sagen kann, weltweit.
Wurde für dieses Jubiläumsjahr etwas Spezifisches vorbereitet, wodurch man das Jubiläum feiern würde?
Selbstverständlich. Einerseits natürlich, also hat sich die Auswahl der Programme, hat sich ja auf das wirklich Allerbeste konzentriert, was da geboten wird. Aber es sind in der ganzen Organisation und im Programm sind zwei wichtige Momente, wodurch wir eben dieses doch für die Festspiele wichtiges Datum oder Jubiläum eingehen wollen. Nämlich erstens, also es gibt ja immer gab es internationale Jurys bei dem Festival. In diesem Jahr haben wir den sogenannten Jury der Jurys, also the Jury of Juries, wie das meine englischsprachige Kollegin sagt, gebildet. Und zwar, wir haben in dieser Jury die Vorsitzenden aller vorhergehenden Jurys in den seit Jahr 93, also seit dieser neuen Profilierung des Festivals eingeladen. Also da kann man sagen, dass die diesjährige Jury eine Art wirklich etwas Erlesenes in der Branche darstellen wird. Und zweitens haben wir uns natürlich bemüht, auch für das Publikum und auch für die Journalisten und so weiter, also einen ganz speziellen Ehrengast zu finden, der also eine Art Star, der das Festival schmücken würde. Und das ist uns gelungen. Persönlich wird bei dem Festival teilnehmen die weltweit berühmte Prima Ballerina des Moskauer Großen Theaters Maja Plisetskaja zusammen mit ihrem Gatten Rodion Schtschedrin.
In welchen Kategorien wurde der Wettbewerb ausgeschrieben in diesem Jahr?
In diesem Jahr sind die Kategorien die gleichen wie in den früheren Jahrgängen. Es gibt insgesamt vier. Die erste Kategorie betrifft speziell für Fernsehbildschirm kreierten Musik- oder Tanzprogramme. Die zweite Kategorie sind Musik- und Tanzprogramme, die sozusagen umgestaltet wurden für Fernsehzwecken. Die dritte Kategorie bilden dann Dokumentarfilme mit Tanz- oder Musikthematik. Und schließlich die vierte Kategorie sind Live-Übertragungen wichtiger Musik-Events oder Tanz-Events, Veranstaltungen und Theatervorstellungen.
Und wie viele Programme und wie viele Länder beteiligen sich in diesem Jahr am Festival?
Im Moment ist die Sache ein wenig noch in Bewegung, aber schon in diesem Moment, das heißt, die Angaben können sich noch ein bisschen ändern, aber jetzt im Moment sind das etwa 32 Länder und, wenn ich mich nicht irre, etwa 140 einzelne Programme, die bereits in dem Wettbewerb angemeldet wurden.
Und wie ist die Tschechische Republik im Wettbewerb vertreten?
Die Tschechische Republik traditionsgemäß hat ja also eine sehr, kann man sagen, zahlreiche Produktion und gute Produktion von Programmen mit Musik- und Tanzthematik, die europaweit geschätzt werden. In diesem Jahr, ich weiß jetzt nicht im Moment exakt die Zahl, aber wurden natürlich also einige der besten Produktionen aus dem letzten Jahr gewählt, zum Beispiel Begegnung mit Janáček oder aber eine Fernsehaufführung der weniger bekannten Oper von Bohuslav Martinu, Schwester Pascalina und noch vieles mehr.
Und meine letzte Frage, für wen ist eigentlich das Festival bestimmt? Sind das Experten, Fernsehleute, sind das akkreditierte Gäste oder ist es die breite Öffentlichkeit?
Selbstverständlich ist es an erster Stelle die breite Öffentlichkeit, denn wir wissen, dass zwar in einer Hinsicht Fernsehen keinerlei, also diese lebendiges Erlebnis bei einem Konzert oder einer Theatervorstellung nicht voll ersetzen kann, aber andersrum kann es eben, hat das Fernsehen die Macht, diese Erlebnisse auch eben dorthin zu verbreiten, Zeiten, wo halt dem Publikum keine solche Veranstaltungen zugänglich sind. Und in dem Sinne, und natürlich auch, wenn sich hier in Prag, also praktisch Produktionen von 32 Ländern der Welt sammeln, das kann ja keiner, auch so fleißiger und großer Musikfan oder Tanzfan, eigentlich verkraften, auf seinem eigenen Hausapparat diese alle Programme oder Gesellschaften aufzunehmen. Also hier bietet sich wirklich eine ganz einmalige oder einzigartige Möglichkeit, sich eine gute Vorschau oder Überblick machen, was so in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist in diesen Programmen. Also das heißt, es ist ja, man in das Obecni Dom, wo das Festival stattfindet, kann sozusagen ein jeder kommen, der sich dann selbstverständlich aber zunächst bei dem Eingang unten in der Garderobe registrieren soll. Aber das ist alles, verläuft kostenlos. Man braucht sich nur einfach kurz eintragen, und das ist dann deswegen, weil das Publikum dann die Möglichkeit hat, sich Kassetten mit den einzelnen Programmen auszuleihen, und da muss doch eine Art Übersicht sein. Aber sonst ist die Sache wirklich also voll ganz demokratisch allen Publikum zugänglich.
Die letzten Worte der Sprecherin des Festivals Magdalena Živná in dem soeben gehörten Interview, das Margareta Maurová mit ihr geführt hat, können auch als eine Einladung ins Prager Repräsentationshaus vom 9. bis zum 12. Mai verstanden werden. Und mit dieser Einladung wollen wir uns von Ihnen für heute verabschieden. Sie hörten Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.